Meine Predigt steht heute unter dem Thema Gottes Führung oder Schicksal. Gottes Führung oder Schicksal. Am Beispiel, wie Günther schon erwähnt hat, des Lebens von Josef. Ich weiß nicht, ob euch die Frage schon einmal beschäftigt hat, nämlich die Frage, wer oder was beeinflusst oder bestimmt denn mein Leben überhaupt? Ist alles, was mir begegnet, Zufall? Oder vielleicht doch Gottes Führung oder vielleicht sogar Gottes Fügung? Diese Frage hat wahrscheinlich viele von euch schon einmal beschäftigt, beziehungsweise ich garantiere euch dafür, dass sie euch einmal beschäftigen wird, wenn es bisher noch nicht so gewesen ist. Und ich darf euch gestehen, vielleicht trägt diese Predigt auch manche sogenannte autobiografische Züge von mir selber. Und sie gilt letztlich auch in erster Linie mir und nicht euch. Die Antwort auf diese Frage, wer oder was beeinflusst bzw. bestimmt denn mein Leben, diese Frage findet nicht immer gleich und sofort ihre Antwort dann, wenn man sie gerne hätte. Manchmal dauert es Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre, bis man eine entsprechende Antwort darauf findet. Unter Schicksal möchte ich mal verstehen, eine Beeinflussung des Lebens oder vielleicht sogar der Welt von einer unpersönlichen, nicht definierbaren, irgendwelchen höheren Macht oder Gewalt. Meistens wird dies eher als Bedrohung und als dieser Macht ausgeliefert sein empfunden, eben ein Schicksal. Irgendwer, irgendetwas schickt uns oder lässt irgendetwas in unserem Leben geschehen. Und dieses Begreifen oder diese Definition von Schicksal, die liefert uns einer gewissen Unsicherheit aus. Sie erzeugt eine gewisse Angst, vielleicht manchmal auch Verzweiflung und Ratlosigkeit und Resignation. Man ist, wie man so schön sagt, dem Schicksal einfach ausgeliefert. Andere sagen, das lasse ich mir nicht gefallen, ich nehme mein Schicksal in die Hand, ich meistere mein Schicksal selber. Aber dieses Ausgeliefertsein an irgendeine höhere Macht, das schwebt so wie ein Damoklesschwert über unserem Leben. Viele Leute meinen ja, wir seien den Sternen ausgeliefert. Und statt sie stille Zeit mit der Bibel zu machen, lesen sie am Morgen das Horoskop und fragen, was sagen denn die Sterne für den heutigen Tag? Ich habe mir gedacht, ja, welche Sterne sollen denn das sein bei den Milliarden von Sternen, die in unserem Weltall zu finden sind? Das Gegenstück dafür in unserem Predigtthema heißt Gottes Führung oder Schicksal. Dieser Ausdruck Gottes Führung weist hin auf eine persönliche Beziehung, auf eine Überzeugung. Wenn auch die Führung Gottes in unserem Leben, wenn wir sie so erkennen, nicht immer gleich begreifbar ist, nicht immer gleich verständlich ist. Man kann sie oft gar nicht so recht zuordnen und sie bringt einen auch manchmal scheinbar durcheinander. Manchmal kommt die Erkenntnis, so hat Gott mein Leben geführt und beeinflusst, erst langsam. Sie wächst, sie reift heran, bis sie dann wirklich zu dem Zeitpunkt gelangt, wo wir sagen können, ja, so hat Gott geführt. Und ich möchte euch ein bisschen warnen, nicht so schnell dieses Wort auszusprechen oder diese Überzeugung zu kolportieren. Gott hat mir gezeigt. Es ist schon gut, wenn man das weiß. Und ich freue mich, wenn ich das von hier vorne auch von manchen jungen Menschen höre. Ich habe das auch schon oft gebraucht und gesagt. Aber manchmal kann man das gar nicht so aus dem Brustton voller Überzeugung sagen. Aber es ist wohl das Entscheidende im Leben oder das Entscheidendste im Leben eines Menschen überhaupt, diesen Unterschied zu haben. Nicht zu denken, ich bin einer irgendwelchen, vielleicht sogar gewaltigen negativen Macht ausgeliefert, sondern ich kenne einen, der meint es gut mit mir. Ich weiß, was immer geschieht in meinem Leben. Jemand hält mich in seiner Hand. Das ist der entscheidendste Unterschied zwischen einem Menschen, der Gott nicht kennt, der keine persönliche Beziehung durch Jesus zu ihm hat, und einem Menschen, der diese persönliche Beziehung kennt und hat. Wisst ihr, die meisten Menschen, auch wir Christen, wir möchten ja gern, ich auch, dass es eigentlich immer nur aufwärts geht im Leben. Dass wir keine Rückschläge erleben. Dass unser Leben ohne Fehlschläge verläuft. Dass wir keine Höhen bzw. keine Tiefen durchschreiten müssen, sondern immer so auf rosaroten Höhen dahinwandern. Dass es keine Täler gibt, sondern immer nur so Gipfelerfahrungen, wie die Jünger Jesu einmal auf dem Berg der Verklärung, auf dem Tabor. Hier wollen wir bleiben. Hier ist alles okay. Hier lasst uns Hütten bauen. Keine Tiefs, nur Hochs. Nur Gesundheit, ohne Krankheit und Leid. Nur Freude und Wonne. Nur Erfolg und Glück. Aber, ihr Lieben, jeder, der hier ist, sagt, so ist es aber leider. Und dieses leider setze ich mal in Klammer. Nicht. Denn vielleicht ist es gerade Gott sei Dank nicht immer so. Ich weiß, das ist eine provokante Behauptung, aber unser Leben ist einfach nicht nur eine Punkterfahrung, so ein High-Erlebnis. Und wir hüpfen nicht nur von Freude zu Freude, sondern unser Leben ist eine Geschichte. Deshalb sprechen wir ja auch von einer Lebensgeschichte. Und erst aus dieser Betrachtungsweise und aus dieser Lebensperspektive wird deutlich, dass unsere Erfahrungen mit Gott nicht nur oder vielleicht auch gar nicht so sehr immer Höhenerfahrungen sind, sondern gerade auch das dunkle Tal, von dem Psalm 23 spricht, ist die Periode unseres Lebens, in der wir Gottes Hilfe und Beistand besonders konkret und deutlich erfahren und erleben können. Und ich möchte euch das heute am Leben Josefs einmal ein bisschen so punktuell aufzeigen. Sowohl natürlich auch die grüne Aue, Psalm 23, und das frische Wasser und die asphaltierte, gerade Straße, auf der wir gehen, so spricht Psalm 23, aber vielleicht noch viel mehr, ihr Lieben, das dunkle Tal und der drohende Anblick der Feinde sind Lebensabschnitte, in denen wir die Zuverlässigkeit und Wahrheit der Verheißung Jesu erfahren. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. 24 Stunden, Tag und Nacht, alle Tage deines Lebens. Und diese Lebenserfahrung hat Josef machen dürfen. Im Neuen Testament, da gibt es einen Mann, der wurde zu Tode gesteinigt, nämlich Stephanus, und der hat die ganze Lebensgeschichte Josefs, so meine ich, in einem Satz auf den Punkt gebracht. Als er vor seiner Steinigung nochmals die sogenannte Verteidigungsrede hielt, da sprach er auch über Josef, und da heißt es, unsere Vorväter, die Alten, die haben Josef voller Neid und Hass verkauft nach Ägypten, und dann kommt dieses kleine Wörtchen aber und der danach folgende Satz, aber Gott war mit ihm. Das ist der Unterschied. Er ist nicht bewahrt geblieben vor dem Verkauf, vor der etwa 400 Kilometer langen Wanderung mit dieser Karawane entlang des Mittelmeers durch die Wüste bis nach Ägypten. Nein, das musste er alles erleben. Aber Gott war mit ihm. Ja, Josef hat ja eine tolle Lebenserfahrung gemacht. Und ihr Jungs mit eurer Schlammschlacht und ihr Mädchen, das ist gar nichts dagegen von dem, was Josef alles erlebt hat. Er hat in einer tollen Familie gelebt. Wir würden heute sagen, in einer Patchwork-Familie. Er wurde als 11. Kind geboren und sein Vater hatte, wie es damals teilweise üblich war, 4 Frauen. Er hatte also verschiedene Halb- und Dreiviertelgeschwister. Er hatte sogar eine Schwester und bei 10 Brüdern ist das schon etwas Besonderes. Er lebte in Haran, das ist da etwa im heutigen Irak. Er lebte vor fast 4000 Jahren als Nomade und wer als Nomade im Jungscharlager gewesen ist, der weiß, wie schön das sein kann, im Zelt zu leben und zu wohnen, immer was Neues, ob Regen oder Sonne oder Staub oder was es auch ist. Abenteuer, Spannung ist da praktisch vorprogrammiert. Er hat aber auch gelernt, in dieser Familie mit anderen Dingen umzugehen und er hat vor allem von seinem Vater etwas gelernt, was man von Eltern eigentlich lernen sollte und lernen könnte, nämlich die Gottesfurcht und die tiefe Gottesbeziehung des Jakob zu seinem Gott. Das hat er alles mitbekommen, dieser junge Mann Josef. Und dann kam in seinem Leben im 17. Lebensjahr, wer ist 17 Jahre von euch? Ja, doch einige, passt auf, es kann was geschehen. Also im 17. Lebensjahr nimmt sein Leben eine entscheidende Wendung. Aber Gott war mit ihm. Und er fiel eigentlich nicht nur in die Zisterne, in die man ihn hineinwarf, sondern er fiel zunächst in ein tiefes, tiefes Loch in seinem Leben. Aber Gott war mit ihm. Wie tief kann man denn eigentlich fallen, als junger oder als älterer Mensch? Davon spricht ein Lied, das Manfred Siebert geschrieben hat, und es trägt diesen Titel: Wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt, wenn Brücken und Stützen verschwinden? Und das Team wird euch das jetzt vorsingen, drum durften und mussten sie noch hier vorne bleiben. Und dann dürfen sie ihren Platz da unten einnehmen. Gibt es den Text auch dazu, René? Super. Und wer will, kann auch gerne mitsingen. aber Gott war mit ihm. Punkt 1 in seinen jungen Jahren. Ich habe schon erwähnt, Josef hatte eine interessante Kindheit und Jugendzeit. Wer das mal nachlesen will, 1. Mose Kapitel 37 und die folgenden. Wenn man da anfängt zu lesen in diesen Kapiteln, da kann man gar nicht mehr aufhören. Ein Krimi ist nichts dagegen. Also macht euch die Freude, nicht die Mühe, die Freude und lest mal diesen Abschnitt so in einem durch bis zum Ende dieses 1. Mosebuches. Gott war mit ihm in seinen jungen Jahren. Ich sagte schon, er war einer von vielen in der Familie, von vielen Kindern. Er war der erste Sohn seiner Mutter Rahel und die Rahel war die Lieblingsfrau des Jakob. Ihr jungen Männer, passt auf, Jakob hat um diese Frau 14 Jahre lang geschuftet, bis er sie endlich bekam. Zuerst hat man ihn betrogen, da gab man ihm die Lea, war auch nicht schlecht. Aber er wollte Rahel, in sie war er verliebt und nach 14 Jahren konnte er sie heiraten. Und dann kam etwas, was Jakob in seinem Leben sehr schwer verkraftet hat, nämlich genau diese Frau konnte ihm kein Kind schenken. Aber als letztlich Josef geboren wurde, in diese Familie hinein, da war die Freude groß. Ihr habt schon die Predigten darüber gehört, ich will das nicht wiederholen. So wurde Josef der Lieblingssohn seines Vaters Jakob, er war auch nicht mehr ganz so jung, als er geboren wurde, nämlich Jakob war nicht mehr ganz so jung, der Josef schon. Und dann war er der Lieblingssohn seines Vaters. Er liebte ihn mehr als alle Kinder. Und letzten Sonntag hat Christian Benzel gesagt, das sollte man nie tun in der Erziehung einer Familie und von Kindern, sondern das war ein Fehler von Jakob. Wie immer, so war es, so berichtet uns die Bibel und oben drauf noch eins zu setzen, hat das Jakob, sein Vater, auch besonders hervorgehoben. Er hat ihm, so heißt es im Alten Testament, einen bunten Rock, Luther-Übersetzung, einen bunten Mantel anfertigen lassen, Maßarbeit bitte, und noch dazu bunt. Die Beduinen, wenn ihr sie heute noch seht, die tragen in der Regel keine bunten Gewänder, sondern graue Mäntel, lange graue Mäntel, damit man den Staub nicht so drauf sieht und man sie nicht so oft waschen muss, weil es gibt wenig Wasser in der Wüste. Also graue Gewänder oder schwarze Gewänder, die Frauen. Aber ein bunter Mantel, das war der Ausdruck, ja, das ist ein Herrschermantel, das ist etwas Besonderes. Da kommt jemand, wenn er erscheint und dem hat man irgendwie Respekt zu zollen. Und was ist geschehen? Das hat natürlich den Neid und die Missgunst seiner Brüder heraufbeschworen. Diese Bevorzugung hat ihm viele, viele Nachteile eingebracht. Und so haben sie sogar, so kann man nachlesen im Alten Testament, einen Plan geschmiedet, ihn umzubringen. Ihn umzubringen. Das ist allerdings dann nicht geschehen, sondern man hat ihn in eine Zisterne geworfen. Und als diese Nomaden und diese Händler, die Ismaeliten, vorbeikamen, da hat man ihn um 20 Silberstücke verkauft nach Ägypten. Man hat diesen bunten Mantel in das Blut eines geschlachteten Ziegenbockes getaucht und durchblutet und man hat ihn schließlich, diesen bunten Mantel, seinem Vater gebracht. Und ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, der hat gesagt, das ist doch der Mantel meines Sohnes Josef. Meines Sohnes Josef. Ein wildes Tier muss ihn zerrissen und aufgefressen haben. Und die Brüder haben gesagt, so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Wir haben dieses Kleidungsstück irgendwo in der Wüste gefunden und siehe, hier ist das Corpus Delicti und du musst selbst entscheiden, was damit geschehen ist. Dieser Vater Jakob weint tagelang um seinen Sohn. Man lässt ihn letztlich für tot erklären, aber er ist inzwischen längst in Ägypten gelandet. Angebunden an ein Kamel wahrscheinlich wurde er durch die Wüste geschleift Und dann dort an Potiphar, wie wir es am letzten Sonntag gehört haben, verkauft als Sklave. Er war letztlich abgeschrieben von seiner Familie. Er war aus dem Gedächtnis verschwunden und er war nicht mehr auf der Bildfläche zu sehen. Aber bereits in dieser Zeit hatte dieser junge Mann mit 17 Jahren eine tiefe Gotteserkenntnis erhalten und sich angeeignet. Irgendwie kommt das immer wieder zum Ausdruck, auch manchmal zwischen den Zeilen, aber Gott war mit ihm. Das ist der entscheidende Unterschied. Das zweite, Gott war mit ihm in der Fremde und in extremen Situationen. Letztes Mal hat Christian über diese Bibelabschnitte gepredigt, wo Josef in eine Stellung als Sklave gehievt wurde, die eigentlich außergewöhnlich war. Dieser Mann, Potiphar, ein reicher Mann, ein Geschäftsmann, außerdem ein, der zum pharaonischen Hof enge Beziehungen hatte und der Oberste der Leibwache war, das heißt etwas bei den Beduinen. Also er hat dort gedient und er hat damals etwa 20 oder 23 Jahre alt eine ganz große Verantwortung übernommen. Es heißt in der Bibel in 1. Mose 39, der Potiphar, so hieß der Mann, der kümmerte sich um nichts mehr. Er war also der Generalmanager seines ganzen Besitzes und Hauses und alles, was er hatte. Und Potiphar hatte ein ruhiges Leben, es heißt dort, er kümmerte sich nur mehr um sein eigenes Essen. Also dem ging es wirklich gut, weil er einen Mann an der Spitze hatte, dem er vertrauen konnte. Aber das war für Josef natürlich auch eine große Herausforderung. Wer ist 23 Jahre alt von euch? Ja, der Timo ist schon ein bisschen älter, der wollte schon aufzeigen, aber ganz gleich, in dieser Zeit eine solche Herausforderung und Verantwortung anzunehmen, ist nicht immer leicht zu bewältigen. Und ich denke, gerade in dieser Zeit hat ihm diese Gottesbeziehung enorme Kraft und enorme Stärke verliehen. Selbst in dieser großen Versuchung, von der Christian letztes Mal sprach, nämlich dass seine Herrin, die Frau von Potiphar, ihn eigentlich zur Sünde und zum Ehebruch verführen wollte, konnte er in der Kraft Gottes widerstehen. Und er sagt, wie sollte ich gegen Gott sündigen? Das Nein zur Sünde, aber ihr Lieben, das stürzte ihn bis dahin in die tiefste Krise seines Lebens. Von diesem hohen Posten stürzte er ab ins tiefste Gefängnis. Ins tiefste Gefängnis. Ich habe mich gefragt, lohnt es sich denn eigentlich, Gott zu folgen, wenn das letztlich die Folge sein kann? Lohnt es sich, zur Sünde Nein zu sagen, wenn dann die Erfahrung daraus resultiert, ich lande letztlich im Gefängnis? Statt zum Erfolg führte es ihn zu Nachteilen, zur Ausgrenzung, zu irgendwelchen anderen Stationen seines Lebens. Wir müssen daran denken, es gab damals noch keine 10 Gebote, keine Stiftshütte. Diese Gotteserkenntnis und diese tiefe Gottesbeziehung war in Josef drinnen von den Erfahrungen seines Lebens und von den Vorbildern seiner Eltern und Vorfahren. Aber Gott war mit ihm, auch in diesem Gefängnis. Gott war mit ihm im Gefängnis. Er hatte unschuldig seinen Posten verloren. Er saß im Staatsgefängnis als Ausländer in der Einsamkeit. Ich kann mir denken, welche Zweifel und Vorwürfe in ihm hochstiegen. Diese 5 Buchstaben, die kennt ihr bestimmt auch. W-A-R-U-M. Warum? Warum? Ich sitze hier im tiefsten Gefängnis. Ich habe alles verloren, was ich mir aufgebaut habe, und das nur deswegen, weil ich Gott gehorsam war. Wisst ihr, auch das berichtet die Bibel. Gott beschönigt nichts in seinem Wort. Auch das kann sein, wenn du Gott folgst, dass du nicht immer nur Vorteile in deinem Leben, zumindest vordergründige Vorteile in deinem Leben genießt. Corrie ten Boom hat einmal geschrieben, aber wer an Christus gebunden ist, ist auch im Gefängnis frei. Und wer ohne Christus lebt, ist auch in der Freiheit gebunden. Das ist der Unterschied. Und Gott gab diesem Josef, das hörten wir auch letzten Sonntag schon, die Gelegenheit, Menschen zu helfen und zu dienen. Diese zwei Angestellten des Pharao, der oberste Kellnermeister, oder wie man ihn auch nennt, den Mundschenk, so heißt es im Alten Testament, und der Bäcker, die saßen im Gefängnis und Josef konnte ihn durch die Hilfe Gottes ihre Träume auslegen. Und dann sagte Christian letztes Mal, aber der, auf den er am meisten gehofft hatte im Gefängnis, nämlich auf den Mundschenk, dem er gesagt hatte, denk an mich, wenn du wieder in dein Amt kommst. Da steht's, der hat ihn vergessen. Und er dachte nicht mehr an Josef. Aber Gott war mit ihm. Das vierte, Gott war mit ihm als Quereinsteiger in seiner Traumkarriere. Zwei Jahre saß er im Gefängnis. Da hat, so lesen wir in 1. Mose 41, der Pharao von Ägypten einen Traum. Und ihr wisst, was er geträumt hat. Oder? Natürlich wisst ihr es. Er träumte von diesen 7 fetten Kühen und von diesen 7 mageren Kühen, die am Nilufer spazieren gingen und auf einmal fraßen die 7 mageren Kühe die 7 fetten Kühe auf und sie wurden nicht dicker. Das ist das Geheimnis des Abnehmens, könnte man fast meinen, aber so ist es nicht. Sie blieben dürr und sie wurden nicht stärker. Und dann träumt dem Pharao noch einmal etwas von einem großen weiten Ährenfeld und da sieht er dicke Ährenhalme mit großem Ertrag und viel Frucht dran und er sieht da 7 an einem Halm und dann kommen 7 ganz verdorrte Ährenhalme und die fegen so darüber und das ganze große Getreide und der Vorrat ist weg und er ist total beunruhigt, dieser Pharao. Und er sagt am Morgen, was soll denn das alles bedeuten? Was soll denn das alles bedeuten? Und dann lese ich, und das gefällt mir so sehr im Luthertext, wenn man von dem Mundschenk liest, also von diesem Oberkellner, der bei dem Pharao diente, genau als der Pharao so beunruhigt ist, in 1. Mose 41 ist das nachzulesen, in Vers 1, nach 2 Jahren hatte der Pharao einen Traum, den habe ich schon erzählt, und in Vers 9 steht, da redete der oberste Schenk zum Pharao. Merkt ihr? Dort klickt es bei ihm, bei diesem obersten Schenk, nach 2 Jahren. Und er sagt dem Pharao, ah, ich habe ja etwas versprochen vor 2 Jahren. Da saß ich im Gefängnis und dann erzählt er ihm von Josef und er sagt ihm, der hat mir gedeutet, was mein Traum aussagt und es ist genauso in Erfüllung gegangen. Und der Pharao sagt, nichts anderes wie her mit dem Mann, denn ich kann nicht mehr schlafen vor Unruhe. Und Josef wird, da war er 30 Jahre alt, so lesen wir im Alten Testament, wird er zu Pharao gebracht. Wie alt war er, als er verkauft wurde? Bitte? 17. Wie alt war er, als er vor Pharao stand? 30. Wie lange ist die Zeit dazwischen? Bitte? 13 Jahre. 13 Jahre. Und genau dort greift Gott in sein Leben ein. Er lässt ihn nicht hängen. Also die tiefen Erfahrungen in der Zisterne durch den Verkauf, die Höhe bei Potiphar, die Tiefe im Gefängnis, der folgt jetzt eine neue Höhenerfahrung, eine traumhafte Karriere. Ihr müsst das mal nachlesen. Er wird der zweite Mann in Ägypten, in diesem Weltreich der damaligen Zeit. Das bedeutet schon etwas. Er kriegt den Ring des Pharao. Er kriegt den Wagen und sein Gespann und es wird von ihm gesagt oder zu ihm gesagt, wer ihm nicht gehorcht, der wird bestraft. Und Josef leitet eine Verwaltungsreform und eine Entwicklung in Ägypten in Bewegung, die vorher noch nie gewesen war. Geduld war notwendig. Viel banges Fragen, viele Zweifel haben ihn gequält. Vielleicht hat er viele Tränen geweint. Vielleicht war die Sehnsucht oft so groß nach dem Elternhaus, nach dem Vater, nach den Brüdern, nach der Freiheit. Aber das war jetzt alles Vergangenheit für ihn. Er stieg auf wie ein gewaltiger Komet. Ich möchte dir sagen, sei immer wieder dankbar. Sowohl für die Tiefen als auch für die Höhenerfahrungen. Aber vergiss bei der Höhenerfahrung nie, wer dich dahin gebracht hat. Solche Höhenerfahrungen führen oft zu Stolz. Man wird bewundert und man vergisst Gott leicht. Dieser Tage haben wir nach unserem Frühstück die Losung gelesen, Hedi und ich. Und da stand ein Satz, der hat uns ein Lächeln abgerungen, aber andererseits auch herausgefordert. Da heißt es im Alten Testament, wenn du nun satt geworden bist, so sollst du Gott loben und ihm danken. Sage ich also, nichts wie auf, wir haben gut gefrühstückt, es ist Zeit, Gott zu loben, obwohl wir ihn auch schon vorher gelobt hatten. Aber genau das ist die Gefahr, dass man sich selbst auf die Schultern klopft, und dann selbst alles zuschreibt. Und das Letzte, Gott war mit ihm in der Begegnung mit seinen Brüdern. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich auch weiter aus 1. Mose 42 bis 45. Die Hungersnot bricht tatsächlich los nach den 7 guten Jahren in Ägypten. Und im Kanaan, da hört er Jakob, da gibt es in Ägypten Getreide zu kaufen. Und er schickt seine Söhne dahin mit den Eseln und mit den Kamelen vielleicht auch, um Getreide zu holen. Und da kommen sie zu einem Mann, der dieses Getreide verwaltet mit seinen Helfern. Und dieser Mann, der hat sich verändert. Der ist nicht mehr der 17-jährige Junge, den sie verkauft hatten, sondern der ist der Geachtete in Ägypten, der Hochaufgestiegene. Und bei ihm müssen sie gerade einkaufen und letztlich auch bezahlen. Und sie kommen ein zweites Mal. Und Josef kennt sie genau. Er weiß, das sind sie. Und letztlich kommt auch sein Bruder Benjamin und dann stellt er sie auf eine Probe. Er gibt dem Benjamin bei der Rückkehr mit den Getreidesäcken seinen Becher, seinen silbernen Becher in den Sack und das ganze Geld, das sie für das Getreide bezahlt hatten, legt er auch obendrein. Und als sie zurückfahren oder zurückreiten mit ihren Tieren und mit ihrer Last, da schickt er einen Mann hinter ihnen her von der Geheimpolizei und er sagt, halt, stehen bleiben, ihr müsst die Säcke aufmachen, was ist da drin? Nichts, nur Getreide. Wir haben unser Geld abgeliefert, wir haben nichts gestohlen und letztlich findet man in dem Sack des Benjamin, des jüngeren Bruders von Josef, diesen Becher und sie kehren zurück zu Josef und er spricht mit ihnen. Es ist nicht leicht, mit Menschen zu reden, die einem so viel Böses angetan haben. Und dort heißt es einmal, er redete hart mit ihnen, also er sprach die Wahrheit. Und dann heißt es wieder, er redete freundlich mit ihnen. Er hatte erlebt in seinem Leben, wie gnädig Gott ihm war, wie er in all den Tiefen und Höhen den Beistand Gottes erfahren hat. Und als er sich ihnen letztlich zu erkennen gibt, sagt er, ich bin euer Bruder Josef. Fürchtet euch nicht, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, lest das mal nach, sondern Gott hat mich hierher geschickt, damit dieses ganze Land und unter anderem auch ihr errettet werdet und nicht vor Hunger sterbt. Es ist eine Kriminalgeschichte sondergleichen. Aber diese Überzeugung, mein Leben steht nicht unter einem blinden Schicksal, sondern unter Gottes Führung. Das ist diesem Josef mit circa, ich habe es mal nachgerechnet, mit circa 40 Jahren erst so richtig in der Begegnung mit seinen Brüdern bewusst geworden. Mit 17 hat man ihn verkauft. Mit 40 hat er dies zum Ausdruck gebracht. Und als später sein Vater Jakob starb, da hat es die Brüder noch einmal gepackt. Das ist interessant. In Kapitel 50 wird davon berichtet, da dachten sie, jetzt ist der Vater tot, jetzt hat er es stillgehalten, dieser Josef. Aber jetzt, weil der Vater weg ist, jetzt wird er uns die harte Faust spüren lassen. Und gerade davor hatten sie irrsinnige Angst. Wisst ihr, die Schuld, die hat sie ewig verfolgt, könnte man fast sagen. Ewig verfolgt. Und da kommen sie wieder zu Josef. Und sie sagen noch einmal zu ihm, hey, lieber Bruder, mein Vater hat, dein Vater hat ja gesagt, wenn er nicht mehr ist, dann sollst du nicht böse zu uns sein, dann sollst du uns auch vergeben. Und sie haben so, wie sagt man als Österreicher, immer ein bisschen den Honig um den Bart geschmiert. Und Josef musste fast lachen. Er sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage, nämlich an diesem Tage zu sehen ist. Da war er etwa 60 Jahre alt und ich habe mir gedacht, so reift diese Erkenntnis von Jahr zu Jahr. Mein Leben steht unter Gottes Führung. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, damit schließe ich ab. Bist du gerade oben auf der Karriereleiter? Im Plus des Lebens? Geht's dir gut? Ist alles okay? Vergiss Gott nicht. Danke ihm. Denk daran, wer dir geholfen hat und freu dich darüber und sei dankbar. Bist du vielleicht gerade ganz unten? Im Minus des Lebens, vielleicht arbeitslos, vielleicht sind die Schulnoten nicht so gut ausgefallen, wie du dir es erhofft hast, vielleicht hast du gerade Liebeskummer, ich weiß es nicht, vielleicht bist du gerade krank oder die Finanzen sind knapp geworden. Denk daran, er ist bei dir. Das ist der Unterschied des Menschen, der Jesus kennt. Er trägt dich durch. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Klage ihm dein Leid und vertraue auf ihn. Bei Josef heißt es, Gott war mit ihm. Und das wünsche ich uns allen, diese Lebenserfahrung auch in dieser kommenden Woche. Amen.